Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass Großbritannien die EU verlässt, hat viele Folgen. Eine davon, Frankreich ist jetzt die einzige Atommacht in der Europäischen Union. Kann sich Präsident Emmanuel Macron vorstellen, seine Forste Frapp künftig mit den europäischen Partnern zu teilen oder sie in den Dienst der NATO zu stellen? Darüber war viel spekuliert worden vor Macrons Rede heute vor der Militärakademie in Paris. Danach wissen wir, Frankreichs Präsident will allein die Kontrolle über die Nuklearwaffen behalten. Allerdings bietet er den europäischen Partnern einen strategischen Dialog über atomare Abschreckung an. Darüber spreche ich gleich mit Klaus Remme, unserem Korrespondenten für Außen- und Verteidigungspolitik in der Hauptstadt. Und von Antje Diekans in Nairobi erfahren wir später, welche Zerstörungen gigantische Schwärme von Wanderheuschrecken gerade in Ostafrika anrichten. Ich bin Jasper Barenberg und das ist der Tag im Deutschlandfunk. Seit langem versucht Emmanuel Macron schon, die europäischen Partner dazu zu bringen, gemeinsam mehr für Europas Verteidigung zu tun. In seiner Rede in der Militärakademie hat er jetzt unter anderem skizziert, welche Rolle er sich dabei für die französischen Nuklearwaffen vorstellen kann. Und so viel ist nach der Rede klar: Mit anderen Teilen will Frankreichs Präsident sein Atomarsenal auch in Zukunft nicht.
Notre force de dissuasion nucléaire demeure.
Unsere nukleare Abschreckungskraft bleibt in letzter Konsequenz der Schlüssel unserer Sicherheit und die Garantie unserer vitalen Interessen. Heute wie gestern garantiert sie unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit zu entscheiden und zu handeln.
Aber Macron bietet an, den europäischen Partnern einen größeren Einblick in Frankreichs nukleare Abschreckung zu bieten. Und er schlägt einen strategischen Dialog über die Rolle der französischen Atomwaffen vor. Darüber können wir jetzt mit Klaus Remmen, unserem Hauptstadtstudio, sprechen. Grüß dich.
Hi, hallo Jesper.
Klaus, warum ist auf einmal das Thema Atomwaffen wieder so in der Debatte, dass alle gespannt gewartet haben, was Frankreichs Präsident dazu heute sagen würde?
Ich glaube, es hat viel mit dem Kalender zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einigen Wochen hat Emmanuel Macron ein aufsehenerregendes Interview im Economist gegeben. Ein sehr, sehr ausführliches Interview, in dem er seine Sicht der Dinge dargelegt hat über die globalen Probleme. Und es wurde eigentlich doch schnell klar, dass die Sicherheitspolitik für ihn ein Schlüsselressort ist in der europäischen Politik, aber auch in der Achse, so will ich sie mal nennen, Berlin-Paris, die so viel Sorgen macht, die nicht so richtig vorankommt. Das Tandem stockt, das hören wir auf mehreren Themengebieten. Und das ist eben auch in der Sicherheitspolitik der Fall. Dass dieses Thema Nuklearwaffen jetzt aufkommt, hat aus meiner Sicht drei Gründe. Zum einen sehen wir zumindest die hohe Gefahr eines globalen Rüstungswettlaufs in Bezug auf Atomwaffen. Wir wissen nicht, wie es mit dem Iran weitergeht. Wir wissen aber, dass wenn diese Verhandlungen und das Abkommen endgültig scheitern, Teheran sich auf dem Weg zur Bombe macht, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate nicht warten werden, nicht zögern werden, sondern hier neue Gefahren, atomare Gefahren entstehen. Ein zweiter Grund ist die Entfremdung transatlantischer Natur. Das heißt also die Enttäuschung und die Gefahren, die durch Trump im Weißen Haus gesehen werden. Und der dritte Grund, warum über Atomwaffen geredet wird und geredet werden muss, das will ich gleich dazu sagen, ist die Modernisierung, die in allen Arsenalen weltweit vor sich geht. Die Russen modernisieren, die Chinesen, die Amerikaner, die Franzosen. Und jetzt kommt's auch, wir Deutschen, denn wir sind innerhalb der nuklearen Teilhabe mit am Tisch.
Das sind also die Themen, die auf dem Tisch liegen. Und in dieses Spektrum, in diese Debatte kommt jetzt das Angebot einer strategischen Partnerschaft. Was liest du daraus? Was stellt sich Emmanuel Macron, der französische Präsident, denn darunter vor, wenn keine Teilhabe?
Ja, also diejenigen, die darauf gehofft haben, dass hier ein wirklicher Ruck durchs System geht. Und Emmanuel Macron sagt, schaut auf Amerika, wachsen bei euch Zweifel, dann schlüpft doch bei uns unter den Schirm. Und du weißt, Johann Wadephul, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, hat eine Diskussion vor einigen Tagen angestoßen, sicher auch mit Blick auf die Rede heute, ob es da nicht eine Kooperation geben kann, an der Deutschland sich beteiligen sollte und die im Gegenzug die französischen Atomwaffen unter ein Bündniskommando stellen sollte. Dem hat Macron heute deutlich Nein gesagt. Das hat er auch schon vorher getan, also kurz nachdem Wadephul mit dieser Idee raus war. Das ist die Überraschung heute nicht. Insofern waren wir gespannt, wie sein Angebot aussieht. Ich muss sagen, ein strategischer Dialog, das ist ein dünnes Seil. Ja? Man will einerseits, Paris will einerseits die Amerikaner nicht verschrecken. Also er will diese nukleare Zusammenarbeit nicht in Konkurrenz oder gegen Washington entwickeln. Und andererseits will er keine Souveränität abgeben. Ob da jetzt europäische Partner ein bisschen Transparenz genießen dürfen, vielleicht bei der einen oder anderen Übung zuschauen dürfen.
Ein Blick in die Bücher hat er
genau. Ein Blick in die Bücher. Transparenz ist das Motto. Ich würde sagen, es ist ein Minischritt hin. Aber Substanz kann ich nicht erkennen.
Mit anderen Worten, Klaus, vor diesem Hintergrund der Debatte der wachsenden Entfremdung mit den USA und der Frage, wie viel europäische Autonomie soll denn sein? Und wir wissen, Frankreichs Präsident drängt da auf mehr Autonomie der Europäer im Vergleich zu den USA. Dieser Spagat ist äußerst schwierig, kann er gar gelingen? Also zwischen nationaler Souveränität in Frankreich, was die Atomwaffen angeht, zwischen gemeinsamem Vorgehen auf der europäischen Bühne und doch noch der transatlantischen Allianz. Das ist ja ein merkwürdiges Dreigestirn.
Ja, das ist enorm schwierig. Das sehen wir ja schon bei der konventionellen Rüstung. Seit Jahren lag der Fokus hierzulande bei uns darauf. Vielleicht auch ein Grund, warum wir die Atomwaffen ein wenig aus dem Blick verloren haben oder verlieren wollten. Die Deutschen sprechen nicht gerne über Atomwaffen. Das ist kein Thema, mit dem sich etwas gewinnen lässt. Und wir sehen, wie alleine schon die konventionelle Kooperation mit Staaten wie Frankreich viel Geld erfordert, viel Zeit erfordert, viel Geduld erfordert, immer wieder Möglichkeiten für den politischen Konflikt, Stichwort Rüstungsexporte. Das liegt daran, dass der Anteil von Rüstungsgütern in Frankreich mit über 10% ein erheblich größerer ist, einen ganz anderen Stellenwert genießt als Deutschland, wo es grob und großzügig gerechnet vielleicht 1% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Und was die Nuklearidee angeht, kommt das natürlich aus einer anderen Kultur. Das französische Selbstbewusstsein schöpft sich auch aus der Force de Frappe, aus den 300 Atomsprengköpfen, Luft- und See gestützt. Und das gibt kein französischer Präsident ab, während wir es uns sehr, sehr lange bequem gemacht haben, unter dem Nuklearschirm, den die Amerikaner stabil über die Jahrzehnte angeboten haben.
Und wenn wir es uns nicht weiter so einfach bequem machen wollen und darauf setzen, dass sozusagen der Schirm auch über uns steht, den die Amerikaner einst aufgespannt haben. Was wäre denn der Weg, wenn schon klar ist, dass die Franzosen jetzt jedenfalls ihre Nuklearwaffen für sich behalten und das als Ausdruck ihrer nationalen Souveränität auch behalten?
Ich glaube, es ist nicht mal eine Frage, ob wir es uns bequem machen wollen oder nicht. Wir haben schlicht die Möglichkeit gar nicht. Dieses Thema rollt auf uns zu und zwar in einer Frage von Wochen und Monaten. Und zwar geht es darum, dass ich halt eben das Wort nukleare Teilhabe genannt. Das ist, was meint das? Das meint vom Konzept her die geografische Verknüpfung Amerikas mit Europas. Die Tatsache, dass taktische Atomwaffen der Amerikaner auf deutschem Boden lagern, das ist nicht darin begründet, dass die Amerikaner keinen Platz dafür haben zu Hause, sondern dass diese beiden Pfeiler der NATO zu einem Konfliktschauplatz werden und ein Angriff auf Schauplätze, auf denen amerikanische Atomwaffen lagern, als ein Angriff auf die Amerikaner empfunden werden kann, auch wenn das in Europa der Fall ist. Deutschland ist beteiligt in der nuklearen Planungsgruppe. Deutschland ist beteiligt durch Trägersysteme wie Tornados, die viel zu alt geworden sind. Und es steht in allernächster Zeit die Entscheidung über eine Nachfolge dieser atomarfähigen Tornado-Kampfflugzeuge an. Da gibt es unterschiedliche Optionen. Das kostet Milliarden. Es ist eine der folgenreichsten Entscheidungen, die Annegret Kramp-Karrenbauer wird treffen müssen.
Und da wird sie sich schon bald klar positionieren müssen, welchen Weg sie da einschreiten will?
Absolut, ja. Da kann man einen eigenen Podcast zu machen, weil das ist so kompliziert. Es stehen unterschiedliche Modelle zur Verfügung. Ich meine jetzt Kampfflugzeuge. Da gibt es amerikanische, da gibt es den Eurofighter. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen der Industrie. Die Amerikaner haben ein Händchen drin, insofern, als dass sie das Kampfflugzeug, das dann ausgewählt wird, für die atomare Bestückung zertifizieren müssen. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass sie da bei dem europäischen Kampfflugzeug etwas weniger energisch handeln werden als bei ihren eigenen Modellen, der F-18 vielleicht, die da im Gespräch ist. Seit einigen Tagen ist inzwischen auch das modernste Kampfflugzeug, das die Amerikaner exportieren, die F-35, wieder im Spiel. Also viele, viele Argumente, die bis hin zu einem deutsch-französischen Konflikt, da sind wir wieder, führen können. Denn wenn sich die Deutschen beispielsweise für die F-18 entscheiden würden, dann heißt das unter anderem, dass es Entwicklungen, die wichtig sind für die nächste Generation von Kampfflugzeugen, die Deutsche und Franzosen gemeinsam entwickeln wollen, FCAS, Future Combat Air System, nicht recht vom Fleck kommen, zumindest befürchten, dass die Franzosen, und sind gegen die Pläne der Deutschen, hier das amerikanische Flugzeug zu kaufen. Du siehst, wahnsinnig viele Fäden laufen dort zusammen, aber wegschauen und die Diskussion ausblenden, das ist keine Option.
Dann will ich den Blick mit diesem Aspekt noch mal etwas weiten. Du hast am Anfang gesagt, dass allen klar ist, dass das Tandem Berlin-Paris auf vielen politischen Feldern stockt, auch auf dem der gemeinsamen Anstrengungen in der Verteidigungspolitik. Jetzt hat Macron also diese Rede gehalten und unter anderem ja noch mal daran erinnert, dass er die Diskrepanz zwischen den Fähigkeiten, zwischen den verschiedenen Ländern und den Prioritäten, die das hat, gar nicht nachvollziehen kann. Was muss aus Berlin kommen, damit dieses Tandem besser funktioniert?
Es müsste eine klare Zielsetzung kommen, die nicht nur die Hardware betrifft, sondern auch die politischen Ziele. Das wird ja angemahnt unter anderem von Macron praktisch seit dem Zeitpunkt seiner Wahl im Frühjahr 2017. Es gab dann eine Phase der langen Regierungsbildung, unerwartet langen Regierungsbildung, und seitdem fragen ja auch wir Journalisten, fragt auch die Opposition, wo ist diese substanzielle Antwort auf den französischen Präsidenten? Inzwischen sind wir so weit, dass der schon fast seine nächste Wahl, seine Wiederwahl wieder ins Auge fassen muss. Es wird sehr, sehr schwierig bleiben, denn da gibt es, ich habe es erwähnt, unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Kulturen. Natürlich wollen die Franzosen mit einem solchen Kampfflugzeug gemeinsam entwickelt mit den Deutschen Profite machen. Sie wollen das weltweit exportieren. Das tun die Franzosen nun mal ohne größere Bedenken. Bei uns ist das ein Riesenproblem. Das Gleiche gilt für den gemeinsamen Panzer. Also ich sehe da vor allem Schwierigkeiten, insbesondere wenn die Bundesregierung zusammen mit den Sozialdemokraten aus einem Partner besteht, der eh schon in Sachen dieser militärischen Kultur extrem lange Finger hat. Ich sage in Klammern dazu, das wird nicht einfacher, wenn die Grünen mal in der Bundesregierung sein sollten. Das zeigen ja die Reaktionen auf die heutige Rede von Macron. Deutschland soll sich an keiner Nuklearstrategie beteiligen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger. Also da wird durch die nächsten Bundestagswahlen vermutlich weniges einfacher. Ich will noch mal eine Zahl dazu sagen. Ganz interessant, hat mich überrascht. Die Körperstiftung hat Ende letzten Jahres diese Meinung zum Nuklearschirm abgefragt bei den Deutschen. Und nur 22% haben sich dafür ausgesprochen, sich zukünftig auch auf den US-Atomschirm in Zukunft zu verlassen, während 40% dachten, es ist eine gute Idee, sich um den nuklearen Schutz durch Frankreich und Großbritannien zu bemühen. Wir wissen, daraus wird jetzt so schnell nichts. Das Angebot von Macron ist schlicht nicht da. Wadefuhl hat auf seine Initiative nur Absagen erhalten. Opposition, SPD, die eigene Partei, Verteidigungsministerin, alle waren dagegen.
Eigentlich ist die Wüstenheuschrecke eine Einzelgängerin. Sie ist klein, braun und im Grunde harmlos. Aber das kann sich ändern, und zwar innerhalb von nur wenigen Stunden. Dann verwandelt sich die Heuschrecke nämlich, färbt sich leuchtend gelb. Vor allem aber wird sie gefräßig, rottet sich mit anderen zusammen und fällt dann in riesigen Schwärmen über das Land her. Wo Millionen von Tieren landen, da bleibt kaum ein Halm stehen. Sie zerstören Äcker und Weideland. Sie fressen ganze Landstriche leer und ziehen dann mit dem Wind weiter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Kilometern am Tag. Genau das passiert gerade im Osten von Afrika, im Moment vor allem in Kenia, in Äthiopien und in Somalia, und zwar mit verheerenden Folgen. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin für Ostafrika in Kenias Hauptstadt Nairobi. Grüß dich, Antje.
Ja, hallo.
An sich sind doch Heuschreckenplagen in der Region gar nicht so Ungewöhnliches. Warum ist es dieses Mal denn so besonders schlimm?
Naja, so Heuschreckenplagen sind schon was Ungewöhnliches. Also in der Art, wie wir das jetzt hier in Kenia erleben, hat es das, zumindest sagen das die Vereinten Nationen, seit 70 Jahren nicht mehr gegeben. Und auch die übrigen Länder hier in Ostafrika haben sowas seit 25 Jahren nicht mehr erlebt.
Okay, also das ist ziemlich außergewöhnlich.
Das ist schon außergewöhnlich und auch ein bisschen so, wie du es beschrieben hast. Also die eigentlich harmlose Heuschrecke wird dann von Dr. Jekyll quasi zu Mr. Hyde, wenn sie sich mit den anderen zusammenrottet und wird dann richtig gefährlich und frisst dann halt alles kahl, was so rundrum ist. Wir können uns vielleicht mal anhören, wie so ein riesen Heuschreckenschwarm klingt. Das sind dann also so Abermillionen von Insekten, die sich da zusammenschließen, wie sie das im Moment hier in Kenia eben machen. Und ein so ein Schwarm, der kann dann ungefähr so groß sein wie die Fläche des Saarlands. Also schon groß und davon sind jetzt mehrere unterwegs.
Das habe ich nämlich auch gelesen, Antje. Also Ausbreitung von 60 Kilometer in der Länge und 40 Kilometer in der Breite in Kenia gerade.
Ja, da steht man dann irgendwo und guckt runter. Ja, genau. Man sieht dann halt wirklich, es sieht von Weitem erst so aus. Die haben ja auch so verschiedene Phasen, die sie durchlaufen. Da haben sie immer andere Farben auch. Wenn sie sich dann so über die Felder oder über die Sträucher und Bäume hermachen, dann haben sie so ein rötliches Rosa irgendwie und dann sieht das vom Weitem erst so aus, als würde es da unheimlich blühen. Aber es sind dann eben die kahl gefressenen Äste, an denen die Heuschrecken zu Millionen, zu Tausenden kleben.
Und zum Stichwort Statistik und Zahlen habe ich auch noch gelesen, wenn ein Quadratkilometer, sagen wir mal, besetzt ist von so einem Heuschreckenschwarm, dann fressen die das, was sonst 35.000 Menschen essen würden. Also da ist wirklich, genau, da bleibt nichts mehr übrig.
Genau, also um dann auch noch mal ein paar Zahlen zu bringen, also eine Heuschrecke frisst am Tag ungefähr so viel, wie sie wiegt. Das ist dann erstmal vielleicht nur so ein kleines Portionchen, aber weil es eben so Abermillionen von Insekten sind, kommen da dann diese Tonnen zusammen. Ja, und hier in Kenia waren sie erst unterwegs in einer Region, wo vor allen Dingen eigentlich Viehhirten leben, also wo eigentlich gar nicht die fruchtbaren Gebiete sind, und haben dann das bisschen Grün, das da dann steht, erstmal kahl gefressen, also das, was sonst so die Ziegen und Kühe dann da abknabbern. Und jetzt sind sie aber auf dem Weg auch in die Kornkammer des Landes und haben sich auch schon über ein paar Maisfelder hergemacht. Also das ist dann schon durchaus bedrohlich für die Landwirtschaft.
Wie bedrohlich ist es denn? Also kann man sagen, die Ernte ist im Grunde weg?
Naja, also so richtig bedrohlich wird es dann in Somalia auch nochmal, also hier im Nachbarland. Die sind ja jetzt nicht nur in Kenia im Moment, sondern auch in Äthiopien, in Uganda wurden jetzt schon welche gesichtet und im Sudan. Kenia ist jetzt ein Land, wo man noch so ein bisschen auch gegen die Heuschrecken zum einen vorgeht, jetzt auch mit Pestiziden und wo man auch ein paar Lebensmittelreserven hat. Somalia dagegen ist ein Land, wo die Menschen sowieso schon immer kurz vorm Hungern stehen und wo die Regierung jetzt auch wegen der Heuschrecken den Notstand ausgerufen hat. Da werden ja weite Teile von einer islamistischen Miliz beherrscht. Da wächst auf den Feldern häufig schon nichts mehr, weil die Menschen sie nicht richtig bestellen können, wenn sie auf der Flucht sind. Oder es hat zuletzt eben auch schon Überschwemmungen und Dürren gegeben. Ja, und jetzt kommen eben in Somalia auch noch die Heuschrecken und fressen dann das letzte bisschen ab. Also da ist die Situation dann wirklich richtig bedrohlich.
Also warnen die Vereinten Nationen nicht ohne Grund vor Hungersnöten?
Sie warnen nicht ohne Grund vor Hungersnöten. Also wie gesagt, in Kenia und Äthiopien, was auch dann stärkere Volkswirtschaften sind, kann man das vielleicht noch anders auffangen. Aber in Somalia wird es dann schon tatsächlich schwierig.
Jetzt hast du ein wichtiges Stichwort schon genannt, Pestizide. Denn es gibt offenbar nur eine effektive Möglichkeit, die Insekten zu bekämpfen. Und das ist, indem man sie aus der Luft großflächig mit Pestiziden beregnet. Wird das in Kenia gemacht? Oder anders gefragt, warum hilft das nicht so, dass die Schwärme weg wären?
Naja, ich kann vielleicht auch mal gerade einspielen, wie die Leute das erstmal versuchen, der Heuschrecken Herr zu werden. Das klingt dann nämlich so, das ist so die ganz einfache Methode. Also da laufen die dann wirklich raus mit Topfdeckeln, mit Pfeifen und Schreien. Es gibt hier Regionen in Kenia, wo die Kinder im Moment nicht mehr zur Schule gehen, sondern dann auch raus müssen und Lärm machen müssen. Das ist nicht so lustig, wie es dann vielleicht erstmal klingt, denn durch so einen Schwarm von Heuschrecken zu laufen, ist dann doch auch ziemlich widerlich und vor allen Dingen ändert es ja eben nicht viel, weil damit treibt man sie dann ein paar Meter weiter oder ein paar Kilometer weiter, aber insgesamt bleibt der Schaden dann doch noch da. Dann gibt es jetzt diese Einsätze mit Pestiziden, die aus der Luft versprüht werden und auch am Boden. Aber das ist aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen sind es eben Pestizide und wir waren hier in einer Region, wo die dann runtergingen, wo die Menschen in einfachen Hütten leben, die so aus Kutungen außen sind und aus Zweigen. Und wenn da so Pestizide runterkommen, ist das nicht so nett für die Menschen, die da leben. Also ein älterer Mann sagte dann, die Kinder haben sich danach übergeben müssen. Und mal davon abgesehen, dass eben dieser Pestizideinsatz auch für die Menschen nicht ganz gesund ist, funktioniert er noch nicht mehr richtig, weil es zum einen zu wenig Flugzeuge gibt und zu wenig Pestizide und zum anderen, die auch häufig nicht in den richtigen Regionen sprühen, sondern dann da unterwegs sind, wo die Heuschrecken schon nicht mehr sind, weil die weitergeflogen sind.
Das heißt, das hat schon wiederum seinen Grund, warum die Vereinten Nationen sagen, also lasst die Länder, die betroffenen Länder jetzt nicht allein. Die internationale Gemeinschaft muss unterstützen. Die kriegen das nicht allein in den Griff.
Im Moment tatsächlich nicht, obwohl die kenianische Regierung was anderes behauptet. Die versucht natürlich auch, die Sorgen der Menschen hier im Land erstmal zu beruhigen. Aber wenn man dann in den Regionen ist, wo die Heuschrecken sind, dann hört man auch von den Einsatzkräften, die da unterwegs sind, ganz eindeutig, dass die sagen, nee, so wie wir das hier im Moment machen, so funktioniert das nicht. Und dann kommen ja auch noch die Prognosen dazu. Also die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen sagt, wenn der Ausbruch jetzt eben nicht unter Kontrolle gebracht wird, dann könnte die Zahl der Heuschrecken bis Juni um das 500-fache nochmal anwachsen. Und da sagt dann der zuständige Koordinator für den Kampf gegen die Insekten in einer Region in Kenia das.
It will be beyond our capacity, because it will attack from every side.
Also er sagt, das wird dann über die Kräfte der Einsatzteams hinausgehen, weil dann greifen die Heuschrecken wirklich von allen Seiten an.
Ist denn Unterstützung, ist Hilfe von Seiten der internationalen Gemeinschaft, von Partnern in der Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise, ist diese Hilfe unterwegs?
Ja, es geht natürlich dann auch erstmal viel um Geld. Da ist bisher aber auch noch nicht so viel zusammengekommen, wie die Vereinten Nationen das möchten. Ich glaube, Deutschland hat jetzt inzwischen umgerechnet so ungefähr 2 Millionen Euro bereitgestellt. Also es läuft tatsächlich alles noch sehr schleppend an. Und was ja auch dann sehr schwierig ist, in den Griff zu bekommen, ist die Wetterlage hier. Weil das ist ja das Eigentliche, was jetzt die Verbreitung der Heuschrecken so begünstigt. Also wir haben hier seit Wochen immer wieder Regen, was ja ungewöhnlich ist, weil die Regenzeit müsste eigentlich seit November vorbei sein. Und die Experten streiten sich nicht noch, ob das auch eine Folge des Klimawandels ist. Aber fest steht eben dieses jetzt besonders feuchte Klima und die feuchte Erde vor allen Dingen, die wir jetzt hier im Moment haben. Die sorgen eben dafür, dass die Heuschrecken sich so vermehren. Denn die feuchte Erde ist dann ein wunderbarer Brutkasten für die Eier der Heuschrecken. Und ein Weibchen kann so 150 Eier legen und unter diesen Bedingungen schlüpfen davon dann auch recht viele.
Steckt da auch ein bisschen Hoffnung drin in dem Stichwort Wetterlage? Denn sollte die sich ändern und die Regenzeit tatsächlich vorbei sein, heißt das dann auch, das wird auf natürlichem Wege quasi sich in Luft auflösen, das Problem?
Tatsächlich ja, aber eben die Wetterlage ist jetzt so ungewöhnlich. Also eigentlich beginnt die nächste Regenzeit im März. Also wir haben quasi jetzt überhaupt gar keine richtige Zeit zwischen den Regenzeiten und da ist auch eher die Prognose, dass sie heftig ausfallen könnte. Dann wird es tatsächlich vielleicht auch erst im Juni wieder trocken. Und das ist dann das, was tatsächlich ziemlich schnell gegen eine Verbreitung der Heuschrecken helfen könnte.
Das heißt aber im Grunde, es könnte alles noch viel, viel schlimmer werden.
Genau, also bis Juni eben diese Prognose, dass die Schwärme sich nochmal um, ja, eben diese unglaubliche Zahl um das 500-fache vergrößern könnten. Und ja, das ist dann einfach wirklich so viel, dann werden wir hier wahrscheinlich überall Heuschrecken sehen. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen.
Und dann kommen Sie auch nach Nairobi, oder waren Sie da
tatsächlich
schon?
Tatsächlich, ja. Wir haben schon so ein paar einzelne Exemplare jetzt hier gesichtet. Also dann eben die, die noch eher friedlich sind und sich noch nicht so zusammengerottet haben, ist aber auch eher ungewöhnlich. Und sie kommen auch schon näher an die Hauptstadt, ja. Also sie sind hier schon in einer Region jetzt, die nur so ein paar, ja, so 100 Kilometer oder sowas entfernt ist.
Dann halte quasi die Topfdeckel bereit zum Klappern.
Genau.
Auch wenn das nur ein Hausmittel
mal
ist.
Ja.
Danke.
Sehr gerne.
Das war die letzte Ausgabe von Der Tag für diese Woche. Danke fürs Hören. Am Montag ist an dieser Stelle wieder Tobias Armbrüster dran. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.